SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Die Grünen halten vorerst weiter an ihrem Nein zu den geplanten Milliardeninvestitionen für Bundeswehr und Infrastruktur fest. Grünen-Fraktionschefin Dröge schlug aber in den ARD-Tagesthemen vor, das Finanzpaket aufzuschnüren. Jörg Brandscheid berichtet.
Die Grünen seien sehr klar bereit, jetzt auch kurzfristig mit Blick auf Sicherheit etwas gemeinsam zu machen, betonte Fraktionschefin Dröge in den ARD-Tagesthemen. Da seien die inhaltlichen Unterschiede auch wirklich überbrückbar. Beim Sondervermögen Infrastruktur befürchtet sie jedoch, dass Schwarz-Rot mit dem Geld Steuersenkungen finanziert und nicht etwa Klimaschutz und die Modernisierung der Wirtschaft. Unionsfraktionschef Merz zeigte sich unterdessen im ZDF zuversichtlich, dass in der nächsten Woche eine Einigung mit den Grünen gelingen werde.
Ein Bündnis von 22 Bürgermeistern aus Automobilstädten lobt das Sondierungspapier von Union und SPD. Der Stuttgarter OB Frank Nopper sagte dazu etwa, die Initiative finde Gehör. Diana Hörger.
Die sogenannten Bürgermeister für einen starken Automobilstandort finden im Sondierungspapier von Union und SPD viele Forderungen aus ihrem eigenen Papier wieder. Zum Beispiel die zentrale Bedeutung der Automobilindustrie als Leitbranche oder als Bekenntnis zur Technologieoffenheit. Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper warnt die künftige Bundesregierung zudem davor, weiterhin auf die Überregulierung der Industrie zu setzen. Das gefährde Arbeitsplätze und Wohlstand. In den 22 Bündnisstädten arbeiten nach eigenen Angaben 700.000 Menschen in der Automobilindustrie.
Bei den Verhandlungen über eine Waffenruhe in der Ukraine sieht US-Präsident Trump gute Signale aus Russland. Das Statement von Kreml-Chef Putin nannte er vielversprechend, aber unvollständig. Aus Washington berichtet Linda Staude.
Putin hatte dem amerikanischen Vorschlag einer 30-tägigen Waffenruhe prinzipiell zugestimmt, blieb aber bei seinen bekannten Maximalforderungen als Voraussetzung dafür. Gleichzeitig regte er ein persönliches Gespräch mit Trump an, der sich dazu gerne bereit erklärte. Das müsse allerdings schnell gehen. Wir werden sehen, ob Russland dabei ist, sagte er wörtlich. Wenn nicht, wäre das ein sehr enttäuschender Moment für die Welt. Trump deutete erstmals an, dass es bei den Verhandlungen mit der Ukraine um die Waffenruhe auch um Gebiete sowie ein großes Kraftwerk gegangen ist, die Kiew verlieren könnte. Details nannte er nicht.
Der ukrainische Präsident Zelensky hat die jüngsten Äußerungen des russischen Präsidenten als vorhersehbare Manipulation bezeichnet. Er formuliere Bedingungen, weil er den Krieg weiterführen wollte, sagte Zelensky. Vorher hatte Putin eine 30-tägige Waffenruhe mit der Ukraine nicht mehr ausgeschlossen, aber auch Bedingungen dafür genannt. In den USA hat ein zweiter Richter die von Präsident Trump angestoßenen Massenentlassungen von öffentlichen Bediensteten in der Probezeit blockiert. Ein Richter im Bundesstaat Maryland ordnete an, dass tausende Mitarbeiter von Bundesbehörden sofort wieder eingestellt werden müssen. Reinhard Spiegelhauer.
Die von Elon Musk geleitete sogenannte Abteilung für Regierungseffizienz hatte im Februar die Kündigung von tausenden öffentlichen Bediensteten in der Probezeit betrieben. Pauschale Begründung: angeblich schlechte Leistungen. Bundesrichter William Alsop stufte dies jetzt als einen unzulässigen Trick ein, mit dem gesetzliche Regelungen zum Schutz der Beschäftigten umgangen werden sollten. Der Richter wies das Finanzministerium sowie die Ministerien für Veteranenangelegenheiten, Landwirtschaft, Verteidigung, Energie und das Innenministerium an, allen Mitte Februar unrechtmäßig entlassenen Mitarbeitern die Wiedereinstellung anzubieten. Geklagt hatten mehrere Gewerkschaften. Der Richter stellte dabei auch klar, dass Personalabbau innerhalb von Behörden weiterhin grundsätzlich möglich bleibe. Allerdings nur auf rechtlich zulässigem Weg und mit konkreter Begründung, nicht aufgrund pauschaler Aussagen.
Die Pflegeversicherung hat massive finanzielle Probleme. Im vergangenen Jahr musste zum ersten Mal eine Pflegekasse Finanzhilfen beantragen, um eine Pleite abzuwenden. Das geht aus Zahlen des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen hervor, die dem ARD-Hauptstadtstudio exklusiv vorliegen. Insgesamt verzeichneten die Kassen ein Minus von gut 1,5 Milliarden Euro. Und das, obwohl der Beitragssatz in den vergangenen Jahren mehrmals gestiegen ist. Der Pflege steht nach Aussagen der Vorsitzenden des GKV-Verbandes Pfeiffer das Wasser bis zum Hals. In den politischen Diskussionen spielen die Lebensmittelpreise eine viel zu kleine Rolle. Das kritisiert die Verbraucherorganisation Foodwatch. Sie setzt sich für günstigere Preise im Supermarkt ein. Wie das erreicht werden soll, berichtet Christian Kreuzer.
Foodwatch fordert noch einmal, die Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse zu streichen. Das wird schon länger diskutiert. Davon würden alle profitieren, sagt Foodwatch. Außerdem sollte es eine Bundesbeobachtungsstelle für Preise im Supermarkt geben, damit die Preisentwicklungen transparenter würden. Bisher haben sich Union und SPD in ihren Sondierungsgesprächen nur darauf geeinigt, die Mehrwertsteuer auf Essen im Restaurant wieder zu senken. Gutes und gesundes Essen sollte aber für alle möglich sein, sagt Foodwatch. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass sich 2/3 Sorgen wegen der steigenden Lebensmittelpreise machen.
Am Himmel gibt es heute Morgen eine totale Mondfinsternis. In Deutschland ist die ab kurz nach 6 Uhr zumindest teilweise zu sehen, wenn der Himmel klar ist. Bei der Finsternis schiebt sich die Erde zwischen Mond und Sonne. Der Mond liegt dann im Schatten der Erde und bekommt nur noch wenig Sonnenlicht ab. Dadurch wird er rot eingefärbt und zum sogenannten Blutmond. Die totale Mondfinsternis findet erst um 7.26 Uhr statt. Dann ist sie wirklich total. Über Deutschland ist der Mond dann aber schon untergegangen. Nach der Niederlage in der Bundesliga hat Eintracht Frankfurt Grund zu feiern. Die Eintracht steht im Viertelfinale der Fußball-Europa League. Gegen Ajax Amsterdam hat das Team von Dino Toppmöller gestern auch das Rückspiel gewonnen mit 4:1. Toppmöller war sehr zufrieden.
Wir wollten nicht irgendwo in den Modus kommen, okay, wir verwalten hier irgendwas. Wir sind froh über diesen Schritt, den wir heute als Mannschaft gemacht haben. Weil man hat schon auch gemerkt, dass schon ein bisschen Druck drauf ist. Das war klar. Wir hatten definitiv heute mehr zu verlieren, dann fast als zu gewinnen. Aber da haben wir direkt alles im Keim erstickt und haben den Jungs gesagt, heute von 1 bis 90 Vollgas, und das haben sie super gemacht.
Viertelfinalgegner der Eintracht ist Mitte April dann Tottenham Hotspur.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Es gibt heute wieder viele dichte Wolken, aber nur wenige Schauer. Bei den meisten bleibt's trocken. Die Sonne ist nur ausnahmsweise mal zu sehen, am ehesten im nördlichen Rheinland-Pfalz. Wir bekommen maximal 2 Grad in Freudenstadt und bis zu 9 Grad in Landau in der Pfalz. Dazu weht ein auffrischender Nordostwind.
SWR aktuell. Hintergrund.
Ein ehemaliger Bankenmanager und Zentralbankchef wird heute neuer Premierminister Kanadas. Die Rede ist von Mark Carney. Er folgt auf Justin Trudeau, der im Januar zurückgetreten war. Carney könnte die wohl kürzeste Amtszeit als Premierminister in der Geschichte Kanadas bevorstehen. Bis Herbst muss neu gewählt werden, vielleicht aber auch schon früher. Die größte Herausforderung in der Übergangszeit? Der Zollkrieg gegen die Regierung von US-Präsident Donald Trump. Unsere Kanada-Korrespondentin Giselle Ukar stellt den neuen kanadischen Übergangspremier vor.
Mit einem Schutzhelm auf dem Kopf und in orangefarbener Arbeitskleidung läuft Mark Carney durch ein Stahlwerk in der kanadischen Provinz Ontario. Vor Ort tauscht er sich mit den besorgten Mitarbeitern über die neuesten US-Strafzölle aus und versichert, dass sein Team bereits an einem gemeinsamen, umfassenderen Ansatz für den Handel mit den Amerikanern arbeite.
We're working for a common approach. A much more comprehensive approach for trade.
Carney muss sich in seine neue Rolle als Politiker einfinden. Der ehemalige Bankenmanager wurde noch nie vorher in ein politisches Amt gewählt. Leute bei öffentlichen Auftritten mitzureißen, Hände schütteln und Interviews geben, gelten nicht als seine Stärken. Das lerne er jetzt gerade erst, sagt Alex Marland, Politologe an der Acadia University im kanadischen Nova Scotia.
He's a public servant, he's a bureaucrat. Rather than a natural politician.
Er ist eher ein Staatsdiener und Bürokrat als ein natürlicher Politiker. Er ist jemand, der über Dinge nachdenkt und Informationen analysiert. Er ist ein Ökonom.
He's an economist.
Den Weg zu den Spitzenposten in der Wirtschaft hat sich der vierfache Familienvater erarbeitet. Dank eines staatlichen Stipendiums konnte er an der Elite-Uni Harvard studieren und danach jahrelang bei Goldman Sachs arbeiten, einer der größten Investmentbanken der Welt. 2008 wurde er dann Chef der kanadischen Zentralbank mitten in der Finanzkrise. Anschließend wurde er als erster Ausländer überhaupt Chef der Bank of England und navigierte Großbritannien durch die turbulenten Brexit-Jahre. Als neuer Premierminister von Kanada muss Mark Carney nun die nächste Krise in den Griff kriegen.
There's someone who's trying to weaken our economy.
Es gibt jemanden, der unsere Wirtschaft schwächen will, Donald Trump. Er hat ungerechtfertigte Strafzölle gegen uns erhoben. Er greift kanadische Familien, Arbeiter und Unternehmen an, und wir können ihn nicht gewinnen lassen.
And we cannot let him succeed.
Die Anti-Trump-Haltung der liberalen Partei kommt bei den Kanadiern aktuell gut an. Innerhalb weniger Wochen konnten sie so einen riesigen Umfragerückstand zu den Konservativen aufholen.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Nach vielen Warnstreiks in ganz Deutschland gehen die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst in Bund und Kommunen in die möglicherweise entscheidende dritte Runde. Arbeitgeber und Gewerkschaften treffen sich ab heute in Potsdam. Es geht um das Einkommen von mehr als 2,5 Millionen Beschäftigten. Johannes Frevel.
Derzeit liegen Bund und Kommunen sowie die Gewerkschaften Verdi und Beamtenbund allerdings weit auseinander. Die Gewerkschaften fordern 8%, monatlich jedoch mindestens 350 Euro mehr Geld und zusätzlich freie Tage. Die Arbeitgeber haben bisher kein Verhandlungsangebot vorgelegt und drängen auf einen Abschluss lediglich mit Inflationsausgleich. In den vergangenen Wochen waren mehr als 100.000 Gewerkschaftsmitglieder Warnstreikaufrufen gefolgt. Gelingt in dieser Tarifrunde keine Annäherung, dann kann die Schlichtung eingeleitet werden.
Die Warnstreiks gehen aber auch heute noch weiter. Zum Beispiel werden in Stuttgart weiter die Krankenhäuser bestreikt, ebenso im Rems-Murr-Kreis und den Kreisen Böblingen und Ludwigsburg. In Ulm fahren keine Straßenbahnen und nur wenige Busse. Am Rand der internationalen Handwerksmesse in München findet wieder das traditionelle Spitzengespräch der deutschen Wirtschaft statt. Dabei treffen die Präsidenten der großen deutschen Wirtschaftsverbände auf den Bundeskanzler und übergeben ihm ihre Forderungen. Das Besondere dieses Mal, nach Scholz treffen die Verbandsspitzen auch auf seinen möglichen Nachfolger, CDU-Chef Friedrich Merz. Und da sind die Erwartungen groß, wie Carsten Böhne berichtet.
Die neue Bundesregierung müsse einen grundlegenden Wandel in der Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik einleiten, sagt Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger. Es müsse mehr Netto vom Brutto übrig bleiben. Dies helfe den Beschäftigten und den Arbeitgebern, weil es wettbewerbsfähige Arbeitskosten schaffe. Mit Blick auf das Treffen mit Friedrich Merz will Handwerkspräsident Jörg Dittrich wissen, was sein Fahrplan ist. Industriepräsident Peter Leibinger fordert von der neuen Bundesregierung ein Gesamtkonzept für die Wirtschaft und strukturelle Reformen für das Land.
Der Bundeswahlausschuss stellt heute das endgültige Ergebnis der Bundestagswahl vom 23. Februar fest. Dazu kommt er im Bundestag zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Einzelheiten von Vanja Weingart.
Genau hinschauen wird vor allem das Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW. Es hatte die 5%-Hürde knapp verfehlt und beim Bundesverfassungsgericht auf eine Nachzählung geklagt. Die hat das Gericht gestern abgelehnt. Aber auch wenn dann heute das Endergebnis der Bundestagswahl festgestellt ist, kann das BSW noch Einspruch einlegen, und zwar beim Wahlprüfungsausschuss des Bundestages.
Für den Heimatschutz in Deutschland stellt die Bundeswehr heute in Berlin einen vierten Großverband auf. Die Soldaten der Division, zunächst etwa 6000 Männer und Frauen, sind künftig dem Heer zugeteilt. Zu ihren Aufgaben gehören der Schutz der Infrastruktur, die Absicherung eines Truppenaufmarsches Verbündeter sowie Amtshilfe bei Katastrophen. Wegen der veränderten Sicherheitslage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat der Heimatschutz an Bedeutung gewonnen. Die Kräfte wurden bisher von den Kommandos der 16 Bundesländer geführt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfängt heute Gäste, um über die gesellschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu sprechen. Zur Diskussion im Schloss Bellevue sind Menschen aus den Bereichen Medizin, Pflege, Bildung, Kultur, Wirtschaft und Ehrenamt eingeladen. In der St. Castor-Basilika in Koblenz ist heute Nachmittag die offizielle Gedenkfeier für Justizminister Herbert Mertin. Der FDP-Politiker war im Februar überraschend im Alter von 66 Jahren gestorben. Jessica Schwand.
Herbert Mertin lebte in Koblenz und saß für den Wahlkreis Koblenz auch im Mainzer Landtag. Justizminister in Rheinland-Pfalz war er zweimal. Das erste Mal von 1999 bis 2006 und dann wieder seit 2016. Herbert Mertin hat seine Kindheit in Chile verbracht, weil seine Eltern dorthin nach dem Krieg ausgewandert waren. 1971 kehrte die Familie nach Deutschland zurück. Später studierte er Jura in Bonn und Mainz. Zu der Trauerfeier in der St. Castor-Basilika hat Ministerpräsident Schweizer eingeladen. Er hat für heute auch an allen öffentlichen Gebäuden Trauerbeflaggung angeordnet.
Der umstrittene Gasausstieg des Mannheimer Energieversorgers MVV ist heute Thema bei der Hauptversammlung des Unternehmens. Im Kongresszentrum Rosengarten informiert die MVV ihre Aktionäre. Christian Haug.
Die MVV hat angekündigt, ab 2035 kein Erdgas mehr zu liefern und damit viele Kunden in Mannheim gegen sich aufgebracht. Bei der Hauptversammlung heute will der Vorstand dazu Stellung nehmen. In einem vorab veröffentlichten Papier heißt es, man habe als erstes Unternehmen in Deutschland offen und direkt die Kostenrisiken von Erdgas angesprochen und die daraus entstehenden Konsequenzen. Außerdem setze auch der kommunale Wärmeplan der Stadt Mannheim perspektivisch auf Fernwärme und Wärmepumpen. Allerdings ist der Gasausstieg auch im Mannheimer Gemeinderat umstritten. Mehrere Fraktionen haben ihn für kommende Woche auf die Tagesordnung gebracht.
Es ist traditionell eines der ersten Freibäder in Deutschland, das nach der Winterpause wieder öffnet. Das Sonnenbad am Karlsruher Rheinhafen startet heute in die Saison. Greta Hirsch.
Eröffnet wird das Freibad in diesem Jahr unter dem Motto Karlsruhe geht baden. Dann beginnt um 10 Uhr das traditionelle Anschwimmen. Entweder mit Badebekleidung oder verkleidet, gerne auch dem Motto entsprechend. In dieser Zeit ist der Eintritt für alle Badegäste bis 12 Uhr frei. Die Eröffnung des Sonnenbads habe inzwischen eine so überregionale Ausstrahlung, dass Menschen aus ganz Deutschland und sogar aus den Niederlanden anreisten, so die Karlsruher Bäder in einer Mitteilung. Aufgrund von Sanierungsarbeiten endet die Badesaison in diesem Jahr nicht wie gewohnt Ende Oktober, sondern bereits am 14. September.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Das Leben eines Verteidigungsministers ist in diesen Zeiten ganz schön anstrengend. Viele Termine, nicht immer genug Zeit für alle. Man kann ja leider nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Oder vielleicht doch? Sollte Boris Pistorius Verteidigungsminister bleiben, könnte er ja einfach auf sein erfahrenes Politiker-Double zurückgreifen, findet unsere Korrespondentin Lissy Kaufmann.
Gleichzeitig auf zwei wichtigen Terminen sein, sagen wir auf einem Verteidigungsgipfel und bei einer Sitzung der SPD oder sagen wir in einer Hängematte auf Mallorca mit Sangria in der Hand und gleichzeitig am Arbeitsplatz im Ministerium. Das geht. Zumindest für Boris Pistorius. Er hat einen Doppelgänger und zwar einen mit politischer Erfahrung. Der CDU-Politiker Armin Laschet. Gleiche Frisur, gleicher Gesichtsausdruck, beide sind Brillenträger, ähnliche Statur und obendrein wohnen sie beide in Berlin noch in derselben Straße. Da kommt so viel zusammen, dass selbst die Polizei manchmal nicht mehr durchblickt. Etwa wenn der Abgeordnete Laschet mit dem E-Scooter in den Bundestag fährt. Da ist schon mal Aufruhr bei den Sicherheitsleuten von Pistorius, die sich beschweren. Ein Minister auf einem E-Scooter, das geht nicht. Ich finde, Pistorius sollte das nutzen, für alle möglichen Schandtaten. Hinterher einfach sagen, der Laschet war's. Nur für politische Entscheidungen müsste Pistorius weiter selber gerade stehen. Vorausgesetzt, er bleibt Verteidigungsminister.
Gedanken von unserer Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.